Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Guten Abend.
Heute gehören Sie ja zu den bedeutendsten Coaches in Deutschland, aber angefangen hat eigentlich alles mit einer ganz persönlichen Krise.
Ja, also ich war so Ende 20 und habe damals im Frankfurter Bankenbereich gearbeitet und war so eine klassische junge Unternehmensberaterin, die alles perfekt machen wollte. Und damals war es sehr üblich, ewig zu arbeiten, 6-7 Tage Wochen zu haben, sich irgendwie nachts um 10 noch auf eine Pizza im Büro zu treffen, und das war cool. Und leider hat es mein Körper nicht so richtig lang mitgemacht, und mit Ende 20 habe ich dann eine Riesenkrise gehabt, bin eines Morgens aufgestanden und konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich hatte das Gefühl, ich bin von jetzt auf gleich gelähmt, konnte nicht mehr raus aus dem Bett und musste erstmal 5 Minuten da liegen und überlegen, was mache ich jetzt? Totale Panik aufgestiegen. Irgendwann konnte ich mich auf allen Vieren zum Telefon bewegen, einen Notarzt holen, und dann bin ich da abgeholt worden. Und auf dem Weg ins Krankenhaus, weiß ich noch, das war so ein ganz grauer Januartag in Frankfurt, dachte ich, so geht's nicht weiter mit meinem Leben. Das halte ich nicht durch, bis ich älter bin. So kann ich gar nicht an sowas wie Rente irgendwann denken. Ich bin ja jetzt schon völlig fertig mit nicht mal 30 und muss mein Leben ändern und mich fragen, was ist eigentlich meine Berufung, was will ich eigentlich wirklich machen? Und danach habe ich die Diagnose doppelter Bandscheibenvorfall bekommen. Das ist nicht so häufig in dem jungen Alter, und habe wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich wieder auf den Beinen war, so richtig, und wieder arbeiten konnte. Also es war ein Riesenschock, aber ein heilsamer für mich. Hat mein Leben verändert.
War Ihnen das während Ihrer Zeit im Bankengeschäft schon bewusst, dass das nicht Ihre Berufung ist, und haben Sie sich da schon unwohl gefühlt, oder war das eher unterbewusst?
Also ich würde mal sagen, ich habe ja was anderes studiert. Ich habe Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Ich habe nicht, wie mein Vater es sich gewünscht hätte, BWL studiert und wie es mein Bruder auch gemacht hat, sondern was anderes, was mir wirklich am Herzen lag. Aber irgendwie war ich wirklich verführt von Erfolg, und ich wollte Geld verdienen ordentlich, und das war alles so schick. Und dann habe ich nicht mehr dran gedacht, was eigentlich meins ist. Das habe ich wirklich verloren in den Jahren. Der Erfolg kann einen sehr blenden in so einem Moment.
Und nach dieser Schockminute, da gab es aber doch dann noch die Monate der Überlegung, wie geht's jetzt weiter?
Ja, genau.
Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, tatsächlich ins Coach-Geschäft
zu gehen? Ja, das war damals was ganz Neues um die Jahrtausendwende. Und ich hatte schon Einzelgespräche mit Führungskräften geführt, schon sehr jung, was mich sehr gefreut hat, dass mich Manager gebucht haben für Einzelgespräche zu ihren persönlichen Themen im Job. Und im Grunde war das schon so eine Art Vorlauf fürs Coaching. Damals haben viele Coaches noch ohne jede Ausbildung gearbeitet. Und ich habe mir überlegt, ich will das richtig lernen. Eigentlich ist das genau das, was mir Spaß macht. Die Einzelgespräche, die Leute persönlich voranbringen, mit ihnen über ihre persönlichen Themen und Veränderungen sprechen. Und dann habe ich angefangen, die Ausbildung, die es damals gab, zu absolvieren und mich da richtig drauf zu konzentrieren. Und nach ein paar Jahren konnte ich meine eigene Praxis dann eröffnen.
Das heißt aber doch dann erstmal raus aus der Sicherheit, rein in die Kreativität, kann man sagen.
Ja, ich habe noch Jobs dazwischen genommen, aber da war mir immer klar, die mache ich nur zum Geldverdienen. Das sind so Brotberufe, wo es mir darum geht, mir im Hintergrund meinen eigentlichen Traum aufzubauen. Und das ist dann für mich leichter zu machen gewesen. Da konnte ich dann auch um 18 Uhr wirklich gehen, weil ich wusste, ich habe eigentlich ein anderes Ziel im Leben, was mir viel, viel wichtiger ist.
Mindfuck. Das ist ja ein Begriff, den Sie geprägt haben, der ja sehr bildhaft ist und auch sehr drastisch.
Allerdings, ja.
Was genau bedeutet der?
Ja, mit Mindfuck meine ich die Gedanken, mit denen wir uns selber blockieren. Also so Gedanken, die uns nicht weiterbringen, wo wir eigentlich wissen, dass die schlecht sind und dass wir einfach auf einer ganz komischen Psychospur unterwegs sind, aber oft gar nicht wissen, wie wir das stoppen können und warum wir das haben. Für die meisten ist Mindfuck sehr bekannt. Das war ein Begriff, der sich für mich ganz schnell erschlossen hat. Und wenn ich mit Kollegen oder mit Freunden darüber gesprochen habe, war allen klar, was das sein soll. Aber es war bis dahin noch nicht untersucht, was das sein könnte mit diesen blockierenden Gedanken, was wir da eigentlich machen mit uns. Und dieses Phänomen war für mich wichtig zu verstehen, weil ich es im Coaching mit jedem Kunden, egal zu welchem Thema, erlebt habe, dass wir uns mit sehr, sehr vielen sehr negativen oder manchmal auch positiven, aber illusionären Gedanken selbst blockieren.
Denn die Erkenntnis, Gedanken prägen die Realität, das ist ja nichts Neues. Gesetz der
ganz
Anziehung,
genau.
Steht ja alles schon in der Bibel oder bestenfalls in The Secret
Rhonda Byrne. Aber wie das genau aussieht, ne?
Genau, und deshalb eben tatsächlich jetzt der Ansatz, und das ist die Frage, warum fällt es denn so schwer, wenn man es denn weiß, Gedanken prägen die Realität, das heißt, ich ziehe mit meinen Gedanken das an, was ich denke. Warum fällt es dann so schwer, was Positives zu denken, beziehungsweise tatsächlich, es gibt ja auch dieses Buch Reichtum zum Beispiel von René Egli, man sollte sich doch vorstellen, man hätte das Geld schon,
man
badet es schon im Geld und dann würde es von alleine fließen, was auch nicht ganz so leicht ist, wie es sich liest, aber das Prinzip ist natürlich dasselbe. Warum fällt das so schwer?
Sagen wir es mal so, ich muss da klarstellen, dass ich nicht in diese Richtung denke mit Mindfuck. Also mir geht es nicht darum, dass ich meine, wir würden mit unseren Gedanken unsere Realität kontrollieren und direkt erschaffen können, sondern wir stören uns in der normalen Realität, in dem, was wir sowieso erreichen können, wir stören uns mit falschen Gedanken. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Es geht nicht darum, sich die Welt mit Gedanken zu erschaffen im Mindfuck-Ansatz, sondern darum, sich nicht mehr dabei zu stören, das, was sowieso da ist und wachsen will, kommen zu lassen. Also wir sind eigentlich, so wie wir sind, fertig und gut und wir könnten in jedem Moment richtige Entscheidungen treffen. Aber wir stören uns mit blockierenden Gedanken, die aus anderen Generationen kommen, die alt sind und die müssen wir wegkriegen. Es geht also um den Gedanken der Entstörung. Das ist was anderes, wie sich die Welt schaffen mit Gedanken.
Ja, finde ich auch sehr spannend, denn es ist ja tatsächlich sehr praktisch, was Sie auch in Ihren Büchern als Tipps geben. Ja. Die erste Frage ist natürlich, wie erkenne ich denn, dass es sich um einen Mindfuck-Gedanken, also um einen Gedanken handelt, der mich stört, der mich blockiert?
Ja, ich glaube, das Schönste ist, was wir auch immer wieder hören, wieder Bauchgefühl zu entwickeln. Ich glaube nämlich, dass man solche Gedanken immer am Gefühl schon erkennt. Wenn ich mich in eine Gedankenspirale reinbegebe, wo ich merke, boah, jetzt geht's mir richtig schlecht, wenn ich das so richtig zu Ende denke, aber ich denke, dass es eigentlich wahr ist, dann bin ich eigentlich im Mindfuck-Modus drin. Und das haben wir in allen Lebensbereichen, dass ich zum Beispiel denke, boah, der andere, der meint schlecht mit mir und eigentlich muss ich misstrauisch sein oder ich bin nicht gut genug oder solche Dinge. Wir erleben ja direkt, dass uns das nicht gut tut, so zu denken. Dass wir uns nicht mehr entspannen, sondern ganz im Gegenteil verkrampfen. Und immer wenn ich verkrampft bin und in einem schlechten Zustand bin, kann ich davon ausgehen, dass irgendwie Mindfuck im Spiel ist. Das ist der sicherste Garant. Mhm. Also wenn ich mich mies fühle, wenn ich schon aufstehe und mir denke, boah, dieser Tag, alles mies, kann ich eigentlich direkt auf die Suche nach Mindfucks gehen.
Wie war denn das bei Ihnen, als Sie noch im Bankengeschäft war? Man sagt ja immer, Körper, Seele, Geist müssen im Einklang sein. Das klingt zwar abstrakt, stimmt aber. Das heißt, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann hat man irgendwelche Beschwerden. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, die Klassiker. Mhm. War das bei Ihnen auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Rückenschmerzen hatte ich schon, aber ich wusste nicht, dass das schon so kurz vor knapp ist. Und auch Kopfschmerzen und Schlafthematiken, dass ich nicht genug geschlafen habe oder Schlafstörungen hatte. Aber da war ich noch sehr jung und ich dachte, da muss ich durch. Mhm. Ich glaube, heute jetzt bin ich 44, da würde ich schon viel früher merken, dass irgendwas nicht in die richtige Richtung geht. Aber damals hat es jeder so gemacht. Ich glaube, das ist auch unser Problem immer noch. Wir sehen, dass sich jeder irgendwie bis an die Grenzen belastet. Und dann denken wir uns, ja, da muss ich durch, das muss ich doch schaffen.
Die Berufung zum Beruf machen.
Ja.
Wie erkenne ich denn, was mir gefällt, bevor ich es denn tue?
Ja, ich glaube, eine ganz schöne Spur ist, sich zu fragen, was mache ich wirklich gerne und gleichzeitig gut? Also diese Connection, gerne und gut. Manche Dinge können wir gut, machen sie aber nicht gern. Wir haben sie irgendwann gelernt als Überlebensstrategie. Wir mussten sie lernen und uns irgendwie da reinfuchsen und Disziplin zeigen und es dann machen. Das ist nicht die Berufung. Die Berufung fühlt sich auch richtig und gut an. Da habe ich Bock drauf, da freue ich mich drauf. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache das jeden Tag, dann denke ich mir, oh, da würde ich richtig gerne aufstehen morgens. Diese Frage, was würde mich morgens gerne aufstehen lassen? Was würde mich freuen lassen auf den Tag? Weil ich es gerne und gut mache. Das ist eine Spur, die immer schon in die richtige Richtung führt. Und dann kam aber noch viele andere Dinge auch analysieren.
Das ist auch ein ganz spannendes Thema, wenn man Kinder hat, die sich jetzt so nach dem Abitur orientieren wollen und ganz oft die Antwort kommt, was willst du machen? Keine Ahnung.
Mhm. Ja, ganz genau.
Und wenn man dann da so rangeht und sagt, okay, wofür interessierst du dich dann? Kommt aber da auch ganz oft die Antwort, nee, das ist ja mein Hobby, da will ich nicht arbeiten.
Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jetzt, wenn Sie auf junge Leute ansprechen, dass die frühzeitig reale Erfahrungen in der Arbeitswelt schaffen. Weil es nochmal ganz anders, ob ich mit etwas mein Geld verdiene oder ob ich es wirklich hobbymäßig mache. Erstaunlich ist aber, dass es manchmal noch mehr Spaß macht, sich mit dem, was die eigene Leidenschaft ist, in ein professionelles Umfeld zu bewegen. Weil da trifft man lauter andere Freaks, die sich dafür interessieren und das richtig gern machen. Ich würde es immer ausprobieren. Ich empfehle immer jungen Leuten oder Eltern von Jugendlichen und jungen Leuten zu sagen, Mensch, lass denen ganz viel ausprobieren. Lass die wirklich Erfahrungen machen, nicht schon festlegen mit 20, dass das jetzt bis 70 das sein muss.
Gottes Willen.
Das müssen junge Leute heute gar nicht mehr. Die haben viel mehr Möglichkeiten, als wir das hatten.
Sie haben auch ein Buch geschrieben über Geld. Geld, freu dich dran.
Ja, nimm das Geld und freu dich dran.
Genau. Ja, gibt es denn tatsächlich Menschen, die sich nicht am Geld erfreuen?
Oh ja, ganz viele. Es gibt viele, die fühlen sich schuldig, wenn sie was haben tatsächlich. Die haben den Eindruck, sie sind bessere Menschen, wenn sie wenig haben. Oder es ist unmoralisch, Geld zu haben. Ich habe mit schwerreichen, wirklich sehr, sehr reichen Leuten gearbeitet, die sich sehr schlecht gefühlt haben, weil sie das geerbt haben und den Eindruck hatten, sie haben es gar nicht verdient. Sie haben es nicht selbst verdient, sie dürften eigentlich nichts damit machen. Die haben sich den ganzen Tag Gedanken gemacht, wie spende ich dieses Geld und das war aber auch nicht irgendwie richtig, weil nur Spenden ist auch kein Beruf im Leben. Die haben sich nach etwas gesehnt, was sinnvoll ist und womit sie Geld verdienen können, obwohl sie es nicht mussten. Also sowohl am unteren als auch am oberen Ende der Geldskala gibt's echte Probleme und es lohnt sich, die anzuschauen. Ja.
100 Fragen ihr Leben betreffend, das ist ein weiteres Buch. Also ist das so ein bisschen, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das heißt, erstmal die eigene Geschichte überhaupt auch zu erkennen.
Ja, ganz genau. Es ist eine Reise zu den wirklich zentralen, wichtigen Fragen im eigenen Leben, sich besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist überhaupt der Ansatz, der im Coaching ganz wichtig ist. Sich zu fragen, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, was möchte ich erleben in dieser Zeit, die ich hier habe auf diesem Planeten. Und diese Frage stellen wir uns in der Regel nicht so explizit. Und da wollte ich eine Hilfe anbieten mit diesem Buch.
Ja, oftmals stellt man sich die Frage, aber man antwortet nicht darauf.
Genau. Ja. Ich habe auch Leserzuschriften auf das Buch bekommen, die meinten, jetzt bin ich seit 2 Jahren an dem Buch, jetzt bin ich bei Frage 97. Meine Güte, ich habe mich ganz schön abgeknapst. Und das war, ich habe gemerkt, dass das echt Fragen in die Tiefe gehen, die einem oft auch unangenehm sind. Und es lohnt sich aber, die zu beantworten, weil man dann seinen Lebensplan ganz anders ausrichten kann, wenn man weiß, was man will.
Viele Coaches, die basieren ja sowieso mit ihrer Arbeit darauf, dass sie eben Fragen stellen. Matthias Fischedick zum Beispiel war vor kurzem hier, der hat ja auch gerade ein Buch geschrieben, über das wir gesprochen haben. Ja. Nimm es leicht, dann wird es leichter.
Ja. Ja.
Dass man sich nicht selber im Wege ist oder in der Gegend steht. Im Wege steht. Und er sagte eben auch, eigentlich stelle ich nur Fragen. Ich gucke mir die Person an, fühle mich ein und stelle Fragen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip.
Ja, absolut. Das ist auch die hohe Kunst im Coaching. Menschen so zu begleiten, dass man ihnen nicht mit Tipps einfach so drüber hilft, sondern die richtigen Impulse setzt, dass jemand für sich in Gang kommt und seine Innenwelt neu betrachten kann und dann auch sein Leben anders gestalten kann. Das ist die hohe Kunst, das ist das, was wir Coaches machen. Natürlich gibt es je nachdem, wenn jemand noch ein Expertenfeld hat, auch Wissen zu dem Bereich, wo man auch guten Rat wirklich geben kann. Aber wichtig ist, dass ein Mensch erstmal selbst weiß, was er möchte. Sonst hilft kein Coach.
Wie gehen Sie denn selbst mit Ihren Mindfucks um? Also ich habe dieses schöne Beispiel ja auch gelesen. Ja. 40 Kilo haben Sie innerhalb kürzester Zeit abgenommen. Gab es da auch so den Moment, dass Sie aufgewacht sind und gesagt haben, jetzt geht's los? Oder wie war das?
Ja, es war irgendwann so eine Entscheidung. Wissen Sie, ich meine, ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren mit Menschen zu deren Themen und ich habe mir irgendwann gedacht, jetzt ist mal deine eigene Medizin. Wende das mal auf dein großes Thema an. Und habe mich dann entschieden, es war so eine Entscheidung zu sagen, okay, ich habe 1000 Ausreden, das nie anzugehen, dieses Thema. Ich bin immer unglücklich deswegen. Und jetzt können Sie es eigentlich mal ernst nehmen. Und das ist der Anfang eines besseren Lebens, wenn man die Dinge ernst nimmt, die man erkannt hat. Das war damals so, als ich diese Krise in der Bank hatte. Und das war dann später, da war ich ja schon über 40, als ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich mein Figur- und Fitness-Thema. Es ging mir vor allem um das Thema Fitness und Gesundheit. Jetzt gehe ich es wirklich richtig an. Und das ist ein gutes Gefühl übrigens, wenn man diese Entscheidung trifft und in die Selbstwirksamkeit, sagen wir, fachlich kommt und sagt, ich habe das entschieden, ich weiß, dass das mein Thema ist und ich lasse mich jetzt selbst nicht mehr von mir selbst abbringen. Aber auch nicht von anderen. Manchmal sind es ja auch die anderen, die einen mit Mindfucks nerven. Ne?
Genau. Das heißt, es sind im Grunde genommen 3 Schritte. Der erste ist, dass man sich überhaupt die Frage stellt, was ja auch nicht immer ganz leicht ist.
Absolut.
Zweite ist, sie zu beantworten.
Genau.
Und die dritte ist dann aber wirklich der erste Schritt in die richtige Richtung.
Genau, die Entscheidung treffen. Ja. Ich sage mal, wirklich eine Entscheidung treffen. Manchmal wollen wir Entscheidungen erst treffen, wenn wir genau wissen, wie es geht. Und mein Tipp ist, es mal umgekehrt auszuprobieren. Zu sagen, ich entscheide mich zuerst, zum Beispiel abzunehmen oder mir einen neuen Partner zu suchen oder die Ehe endlich zu retten oder was auch immer. Und dann frage ich mich, wie ich das mache. Nicht vorher schon alles geklärt haben. Die Entscheidung ist das Erste, womit wir anfangen müssen.
Der erste Schritt ist immer der schwerste.
Ja aber wenn es die Entscheidung ist, ist es eigentlich der leichteste. Es ist ein inneres Umklappen. Also schwer ist es dann, wenn ich erst alles genau wissen will, wie es sein wird. Und das weiß ich oft nicht. Wenn ich eine große Veränderung angehe, weiß ich nicht, wie sie es genau anfühlen wird. Und oft habe ich auch noch nicht den Plan bis zum Detail fertig. Aber der Plan wird leichter und die Sache wird sehr viel mit mehr Energie ablaufen, wenn ich vorher die Entscheidung getroffen habe. Das ist echt so eine Magie mit der Entscheidung.
Haben Sie, als Sie diese 40 Kilo tatsächlich abgenommen haben, in dieser Zeit auch mal mit sich selber gehadert, gesagt, Mensch, was für eine idiotische Idee und jetzt wäre ich doch irgendwie, weiß ich nicht, wieder rückfällig. Ist jetzt ein Stück Schokolade oder wie war das?
Nee, in der Zeit habe ich das wirklich ganz, ganz konsequent durchgezogen, weil es mir einfach sehr gut getan hat. Ich habe da für mich auch eine Form gefunden, die mir wirklich gut getan hat. Wo ich nicht leiden musste, wo ich keinen Hunger hatte, wo ich einfach eher mehr Energie hatte jeden Tag. Das war nicht schwer. Das war an dem Punkt, wo ich dann drin war. Ich würde mal sagen, die erste Woche war hart. Die habe ich mir auch richtig freigenommen. Und da ging es mir so, als ob ich krank wäre. So krass ist dann eine Ernährungsumstellung auch, wenn man vorher gewohnt ist, extrem viel zu essen. Und dann das wirklich runterzufahren. Und diese Woche habe ich mir wirklich an der Ostsee hinten Bodensee, kleine Ferienwohnung gemietet, ganz gemütlich eingerichtet, Handy abgestellt und mir diese Zeit genommen. Und dann war ich drin und dann war das wirklich tatsächlich lang nicht so schwer, wie man sich das denkt von außen.
Da kommen wir auch zu einem ganz anderen wichtigen Punkt, auch immer wieder in Ihren Büchern, nämlich Lebensqualität.
Ja. Das ist das zentrale Thema meiner Arbeit, ja. Was eigentlich schon sich damals in diesem Krankenwagen gefragt, wo ich mich das schon gefragt habe, wie will ich eigentlich alt werden irgendwann, ja? Wie möchte ich leben, dass es sich gut anfühlt und dass ich am Ende sagen kann, das war ein schönes Leben. Die Frage habe ich mir von Anfang an also sehr früh gestellt, wie ich diese Krisen hatte, dass ich das eigentlich möchte. Und das zieht sich durch meine ganze Arbeit. Lebensqualität ist der wichtigste Begriff, ja.
Was wirklich schade ist, dass man oftmals immer erst so eine Krise braucht, um wachgerüttelt zu werden. Eine Krise oder, weiß ich nicht, einen kleinen Unfall oder irgendeine Geschichte, wo man sagt, okay, carpe diem, wir leben jetzt und nicht erst in 5 Jahren und wir lassen jetzt die Planung, wir gehen aus der Sicherheit raus und machen mal das, wozu wir Lust haben, was wir immer schon mal machen wollten.
Im normalen Leben ist es meistens der Anlass, ist eine Krise. Das ist schade. Und das Schöne ist aber, man kann die Krise nutzen, das zum Lebensprinzip zu machen. Und dann wird's einfacher. Wenn man sich angewöhnt, alle Entscheidungen im Hinblick auf die Lebensqualität zu treffen und sich immer als erstes zu fragen, was bringt mir die meiste Lebensqualität? Womit fühle ich mich am besten? Was ist für mich und die Menschen, die ich liebe, das Beste jetzt? Dann fange ich an, mich zu gewöhnen, an Entscheidungen anders zu treffen. Nicht nur nach Sicherheit oder Angst oder was die anderen alle machen, sondern was mir und anderen gut tut, die mir wichtig sind. Das ist ein Prinzip, das man dann durchzieht. Und dann ändert sich tatsächlich der Grad an Lebensqualität in allen Bereichen.
Sie sagen auch, es gäbe 7 Arten von Mindfucks. Welche sind das denn?
Ja, das ist ganz, ganz auf den Punkt gesprochen, ist es, sich selbst Angst zu machen, Katastrophenszenarien auszumalen, machen wir sehr, sehr häufig. Obwohl es uns gut geht, obwohl wir sicher sind, haben wir Angst vor vielen, vielen Dingen. Das zweite ist sehr, sehr häufig, sich selbst zu verleugnen, seine eigenen Interessen chronisch hinter die andere zu stellen. Da geht es mir nicht darum, dass man nicht mal Rücksicht nimmt auf andere und auch mal was für andere tut. Das halte ich für sehr wichtig in einer Gesellschaft und überhaupt im Leben. Aber wenn das ein Prinzip wird, dass ich immer erst mich frage, was andere wollen und danach entscheide, dann verliere ich mich selbst. Dann ist es ein Selbstverleugnungs-Mindfuck, nenne ich das. Das dritte, was mir auffällt, ist, dass wir sehr viel chronisch bewerten, uns und andere nach Idealmaßstäben, nach Perfektionsmaßstäben bewerten und als erstes mal uns fragen, was nicht stimmt an jemandem oder an uns selbst vor allem, dass wir sagen, Mann, das und das bin ich noch nicht perfekt, das fehlt noch. Das ist was, das hört nie auf und das führt dazu, dass wir uns ganz stark runterregulieren und immer wieder unser Selbstwertgefühl selber torpedieren. Das ist die Bewertung, das ist das dritte. Das vierte ist dann sowas, wie sich an alte Regeln zu halten, die längst nicht mehr gelten. Zum Beispiel, also wenn er mich liebt, dann ruft er mich jeden Tag 3-mal an oder solche Dinge. So Regeln innerlich aufstellen, die wir gar nicht hinterfragen, mit denen wir uns aber selber quälen. Weil wenn er dann nur 2-mal anruft, dann was ist dann? Ja, dann fängt eigentlich die Panik an. Ja. Und eigentlich kommt es nur von unserer komischen Regel, die wir da irgendwie im Kopf haben. Das ist Regelmindfuck. Dann haben wir noch den Misstrauensmindfuck sehr, sehr häufig, auch wenn wir so auf das Thema Beziehung schauen. Angst, dass der andere fremd geht oder dass er vielleicht noch andere Sachen am Laufen hat. Uns selbst misstrauen, dass wir vielleicht gar nicht beziehungsfähig sind, gar nicht in der Lage sind, eine tolle Beziehung zu führen, solche Dinge. Das ist Misstrauen. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei Nummer 4, ne? Oder V4. Nummer 5 ist Übermotivation. Sich selbst ständig zu euphorisieren und zu erwarten, dass es einem immer super gut gehen muss. Das ist interessant, weil das ist tatsächlich eine Sache, die mir aufgefallen ist, erst nach einigen Jahren, dass man sich damit sehr stören kann. Wenn man immer erwartet, dass alles toll ist und nur dann macht man's und wenn es mal nicht mehr so toll ist, hört man auf damit, dann wechselt man im Grunde zwischen Euphorie und Depression. Und das ist etwas, was vielen Leuten so geht. Die fühlen sich sehr lebendig, aber merken, dass sie ganz schnell die Themen wechseln, sich nicht an irgendwas länger halten können, ob das Partner sind oder Berufsthemen sind oder was auch immer. Sie sind permanent auf der Suche nach einem Kick. Und der kommt dann nicht. Oder beziehungsweise die Enttäuschung kommt auf den Fuß. Und das ist Übermotivation. Das ist auch einer der Mindfucks. Und Risikobereitschaft ist was mit dem Thema Angst und Katastrophe zu tun hat. Das ist kein Mindfuck. Das ist eine Fähigkeit, Risiken einzugehen, können wir, wenn wir wirklich in unserem, ich nenne es Erwachsene nicht sind. Wenn wir in unserer Balance sind, dann wissen wir, welche Risiken wirklich ernsthaft zu bedenken sind und wo wir uns einfach nur verrückt machen durch Ängste. Das wäre wieder ein Katastrophen-Mindfuck. Druckmacher. Ja, oh Gott, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dass wir den Eindruck haben, wenn ich nicht das und das tue, dann passiert das und das. Und selbst in eine Wenn-Dann-Falle zu verstricken. Das habe ich zum Beispiel in meiner Zeit in den Banken gehabt. Wenn ich nicht mitmache und bis 12 Uhr nachts hier eine Show abziehe im Büro, dann bin ich eine Loserin, dann gehöre ich nicht dazu, dann passt das alles nicht. Wenn ich jetzt nicht zum Beispiel ganz schnell die perfekte Figur zur Hochzeit habe, dann ist die ganze Hochzeit nichts wert. Das höre ich oft. Ne? Dieser Druck, den man sich vor schönen Ereignissen macht. Also Druck machen gehört zu unserer Gesellschaft und gerade Männer berichten mir häufig, dass das der Hauptmindfuck ist, mit dem sie sich ganz schön fertig machen.
Sie haben sich ja in Ihren Büchern auch viel um das Arbeitsleben gekümmert, aber Ihr neues Buch ist jetzt gerade erschienen. Mindfuck Love, wie wir uns in der Liebe selbst sabotieren und was wir dagegen tun können, was ja das Wichtigste ist.
Absolut, ja.
Welches sind denn so die häufigsten blockierenden Denkmuster, die Ihnen so begegnet sind?
Ja, es kommt, ich teile es immer auf in Menschen, die Single sind und sich eigentlich einen Partner wünschen. Da gibt es ganz eigene Welten von Blockaden, die sagen, Mann, ich suche seit Jahren und ich finde niemanden oder komme immer an den Falschen oder an die Falsche. Das betrifft übrigens Männer wie Frauen gleichermaßen. Und das andere ist natürlich in Beziehungen, die zum Teil wunderschön angefangen haben und dann entweder extrem langweilig werden und man hat den Eindruck, gemeinsam im Wachkoma zu liegen oder sehr, sehr problematisch und viele Streitereien und irgendwie man hat sich nichts mehr zu sagen und es ist alles so schwierig. Das sind die beiden Hauptstörungen, die ich in Liebesthema lebe und ich glaube, jeder fast hat mal so eine Erfahrung gemacht und ja, ich schaue mir die alle an.
Bleiben wir mal bei den Singles. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele, gerade in so einer Stadt wie Berlin, wenn man sich umguckt, tolle Frauen, tolle Männer, alle Single oder der überwiegende Teil Single, sondern ja, ich, wie Sie sagen, finde immer nur den Falschen, wenn überhaupt, oder ich verliebe mich gar nicht, ich finde überhaupt keinen, was ja eher unrealistisch ist.
Ja.
Eben auch.
Die Wahrscheinlichkeit müsste hoch sein.
Genau. Was sagen Sie denn? Wie gehen Sie denn daran?
Ja, das Wichtige ist ja, wie Sie vorher gesagt haben, ich stelle ja vor allem erstmal Fragen. Und ich möchte gerne wissen, wie die Innenwelt aussieht. Wie jemand eigentlich über sich und das Thema Liebe denkt, wenn er sehr tief reinschaut. Und das ist hochinteressant, sich da selber zu entdecken. Wer bin ich eigentlich in der Liebe? Was für ein Mensch bin ich? Was denke ich ganz insgeheim darüber und über mich und über andere?
Und denke ich überhaupt? Weil oftmals denkt man ja gar nicht so richtig.
Naja, so bestimmte Vorstellungen haben die meisten so. Er oder sie muss so und so sein, so wer ist Mr. Right, wer ist Mrs. Right. Ich glaube, da sind wir schon so weit, dass wir sehr oft drüber sprechen, wen wir uns eigentlich wünschen und wie der oder die sein soll. Und das hat dann aber oft wieder mit Idealmaßstäben zu tun. Da ist irgendwie die Bereitschaft, in die Realität dann zu gehen, nicht allzu hoch. Und dann überfordern wir uns natürlich. Wenn es immer der perfekte Mensch sein muss, dann müssen wir auch erstmal perfekt sein. Das geht ja nicht so richtig leicht. Und dann geht man schon mit einem miesen Selbstwertgefühl in so eine Flirtsituation rein. Das geht vielen so. Oder dass sie, was ich ganz spannend fand, zu entdecken, ist, dass ganz viele Menschen eigentlich sich bei Tageslicht betrachtet eine Partnerschaft wünschen. Und wenn ich dann frage, ja, und wie stellen Sie sich das vor, wie ist es dann in 2-3 Jahren, wenn Sie einen Partner haben? Dann kommt eine totale Horrorfantasie. Ja, wenn Sie mich so fragen, dann habe ich eigentlich Angst, dass wir zusammen im Jogginganzug vorm Fernseher landen. Und das ist eine Angst, die tatsächlich, die muss man ernst nehmen, wenn man so ein Bild von Beziehung hat und sich denkt, das wird sowieso vorm Fernseher im Jogginganzug enden. Es kann auch mal schöne Abende übrigens vorm Fernseher mit Jogginganzug geben, so meine ich das jetzt nicht, ja. Aber wenn man eine Negativfantasie faktisch hat über Beziehungen, wie die mal sind nach ein paar Jahren, dann kann es sein, dass man sich schützt vor Beziehungen und erst gar keine eingeht. Und das erlebe ich häufig. Und wenn wir an dem Beziehungsbild dann arbeiten und feststellen, man kann was tun dafür, dass die Beziehung eben nicht so endet im Negativen, dann entsteht ein Mut, sich wirklich einzulassen auf neue Begegnungen. Das ist ein wirklicher Bringer und ich bin da ganz begeistert, was man damit verändern kann.
Sie geben ja auch in Ihrem Buch die Empfehlung, dass man tatsächlich, also da kann man wieder die eigene Geschichte kennen, dass man tatsächlich so die allererste Beziehung, die man hatte, die allererste Liebe tatsächlich mal systematisch im Nachhinein analysiert.
Ja.
Was war da eigentlich? Mhm. Wie hat man sich letztendlich dann getrennt? Wie war die Beziehung? Und dann auch die 2 folgenden noch.
Ja, genau.
Das finde ich auch ganz spannend.
Genau, ja, in diesen ersten 3 Beziehungen zeigt sich häufig schon so, wie wir ticken und was uns auf der einen Seite anzieht an anderen und wo die Problematiken eigentlich liegen. Und ich finde dieses, ich nenne das innere Netz unserer Beziehung, die meisten, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, haben ja schon mehrere Beziehungen hinter sich, entweder gelebte oder fantasierte, kann auch sein, dass man einfach mal jahrelang geschwärmt hat oder so, aber auch da passiert ja was in einem. Und man führt ja dann innerlich eine Beziehung mit dem anderen Menschen, in dem man verliebt ist, selbst wenn man äußerlich vielleicht gar keine führt. Und es ist interessant, sich dieses Netz, was schon entstanden ist, anzuschauen und sich zu fragen, wo komme ich immer wieder rein in die gleichen Fallen und wie könnte ich eigentlich mit denen mal anders umgehen? Was ist es eigentlich, wenn ich mich ärgere, dass ich immer an den gleichen oder die gleiche Art von Frau oder Mann gerate? Wen brauche ich wirklich? Was suche ich da in diesem anderen und was wäre das, was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein? Und da muss man ehrlich mit sich selbst sein und sich oft von Idealmaßstäben verabschieden, die man sich vorher mal zugelegt hat, oft in jungen Jahren. Also die Analyse der alten Beziehung ist eine tolle Sache. Ich mache das auch nicht wie eine, ich bin ja Coach und nicht Psychotherapeutin. Mhm. Es geht mir nicht um Paartherapie oder jetzt im Urschleim irgendwie zu suchen. Das möchte ich jetzt nicht abwerten, sondern es ist eine andere Art zu arbeiten, sondern eher sich in der jetzigen Zeit als erwachsener Mensch kennenzulernen, wie man jetzt eigentlich tickt und was man für Möglichkeiten hat, wenn man genau hinschaut. Weil ich glaube, dass die Möglichkeiten für eine sehr erfüllte Liebe noch nie so gut waren wie heute. Weil wir einfach in einer Zeit leben, wo wir sehr intensive, wahrhaftige und tiefe Beziehungen führen können, die nicht von Überlebensängsten oder irgendwelchen alten Vorstellungen, wie Männer oder Frauen zu sein haben, überdeckt sind. Wir könnten die Liebe eigentlich wirklich neu entdecken. Und das, finde ich, ist das Aufregende an dem Thema gerade.
Haben Sie da in Ihrer Praxis Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also zwischen den Reaktionen oder wie die da rangehen, entdecken können?
Also für mich ist immer wieder interessant, weil ich immer wieder lese und höre, dass es so wahnsinnig große Unterschiede wären. Ich habe den Eindruck, in der Essenz sind wir uns ähnlicher als gedacht. Ich erlebe erwachsene Männer und Frauen, beide wollen eine wahrhaftige, offene Beziehung auf Augenhöhe, wenn sie sich eine echte Beziehung wünschen. Und sie wollen eine erfüllte Sexualität leben. Und sie wollen gemeinsam was erleben, sowas wie ein Team sein. Das wünschen sich Männer wie Frauen unabhängig voneinander. Ich habe mich manchmal schon gefragt, ob ich nicht gleich eine Partnervermittlung aufmachen muss, weil ein toller Mann ging raus, eine super Frau kam rein und die waren beide auf der Suche.
Ja? Das ist die Marktlücke.
Und haben sich im Grunde das Gleiche gewünscht, ohne es im Grunde voneinander zu wissen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir viel offener und ehrlicher miteinander reden. Und dann kommen wir darauf, dass die Ähnlichkeiten größer sind.
Vielleicht sollten Sie da so ein Wartezimmer in Ihrer Praxis
installieren. Und nicht ganz zufällig kennenlernen.
Genau.
Ja, genau, ja. Nee, ich glaube, es ist eine gute Zeit für die Liebe. Wirklich, ganz ehrlich. Und ich glaube, dass beide Geschlechter, vielleicht, da ist ein Unterschied, ich glaube, beide wünschen sich auch ein gewisses Eigenleben. Und das gehört aber, finde ich, zu einer erwachsenen Liebe dazu, dass jeder auch noch seinen Bereich hat, seine Freunde hat, seine eigenen Interessen hat. Und die sind oft bei Männern und Frauen ein bisschen unterschiedlicher. Aber die Liebe selbst, da wünschen sich beide sehr ähnliche Dinge.
Sie beschreiben ja auch eine Frau, die insgeheim ganz verliebt war in einen Mann, das sich aber nicht getraut hat oder sich selber zu outen oder dem das zu gestehen. Das heißt, das ging über Jahre, dass sie sich immer getroffen haben und so.
Genau.
Was haben Sie der denn geraten?
Ja, also für mich war ja wieder wichtig, was passiert bei ihr? Wie macht sie das? Eine gestandene Frau, beruflich, voll im Leben, dass sie sich nicht traut, diesem Mann zu sagen, was sie für ihn empfindet.
Ja, aber wenn man verliebt ist, wird man zum Teenager. Dann weiß man auf einmal nicht mehr, wie es geht.
Ja, in der allerersten Phase gebe ich Ihnen recht. Es gibt eine Phase, da spielen die Hormone verrückt und da sind wir irgendjemand anders, ganz klar. Aber es ging ja über Jahre in dem Fall. Und ich habe sie gefragt, was müsste ich tun und denken, um das so zu machen wie sie, um mich mit jemandem zu treffen, jahrelang, den ich liebe und das nie rauszulassen und auch nicht wirklich mal anzudeuten. Es gibt ja viele Varianten, das Thema mal auf den Tisch zu bringen. Ja. Und da meinte sie, ja, im Grunde denke ich, ich bin eine Zumutung für diesen Mann. Und im Grunde denke ich, ich reiche gar nicht aus für ihn. Und das habe ich mir schon oft gedacht, wenn ich jemanden gut fand, dass ich nicht passe und nicht reiche. Und das sind halt Mindfuck-Muster, mit denen man sich selbst runtermacht und sich denkt, man reicht nicht aus. Bewertungsmindfuck, sich für nicht perfekt genug hält und für eine Zumutung hält und dann Angst hat, davor abgewiesen zu werden. Und sie war sich sicher, dass sie abgewiesen wird. Und deswegen hat sie es nie angesprochen, obwohl sie so viele Signale empfangen hatte, dass der Mann sich für sie interessiert. Er hätte sich ja nicht immer mit ihr getroffen. Und trotzdem hat sie alles getan, um dieses Thema wegzubringen und nicht auf den Tisch zu bringen, weil sie so Angst hatte, nicht zu reichen und eine Absage zu kriegen. Und dann braucht man Mut. Dann appelliere ich an den erwachsenen Menschen, Frau oder Memme, frage ich dann. Ja. Jetzt ist es wirklich dran. Was können sie verlieren? Oder was gewinnen auch, selbst wenn er Nein sagt? Dann ist es ja eine Möglichkeit, wieder frei zu werden für die neue schöne Begegnung. Und daran arbeiten wir dann. Und das ist ein richtiges Training im Mut haben dann an der Stelle.
Ja, Liebe braucht Mut. Das ist ja
absolut
schon so gewesen. Aber offensichtlich hatte der Mann ja dann ein ganz ähnliches Problem, denn sonst hätte der ja vielleicht mal einen sichtbareren Schritt nach vorne gemacht.
Ja, das hat er getan, aber den hat sie jedes Mal vereitelt. Also das haben wir analysiert. Er hat schon genug Signale gesendet, aber es war ein sehr feinfühliger Mann, der nicht über Grenzen gehen wollte und der dann im Grunde in diesen Eiertanz mitverstrickt war. Das gibt's dann.
Gibt's da ein Happy End?
Die treffen sich noch und haben auch etwas miteinander angefangen, aber es ist nicht die große Liebe geworden. Das ist sie nicht.
Oh.
Ja, aber gut, das Happy End ist, dass zumindest was passiert ist.
Genau.
Ja. Ich meine,
genau.
Das war die ganze Zeit im Raum, unausgesprochen.
Genau.
Ja.
Jetzt haben wir also über die Singles gesprochen. Kommen wir mal zu den Paaren, wenn die also zusammen sind.
Ja.
Da schreiben sie auch, und das finde ich auch spannend, dass eigentlich dieser Zustand des Verliebtseins der richtige ist.
Ja.
Also im Sinne von, dass das die eigentliche Partnerschaft schon bestimmt und alles andere, was dann kommt, eben nur ein Abklatsch ist und man sollte sich doch wieder daran erinnern, wie man war, als man verliebt war.
Genau, das ist das, was ich mit dem Ansatz der Entstörung meine, den ich in diesem Mindfuck-Ansatz vertrete. Es gibt einen Moment, da ist alles gut und alles klar und alles deutlich da und dann fangen wir an, uns zu stören mit ganz eigenartigen Denkmustern und gegenseitigen Verstrickungen. Und meine Entdeckung war, dass Menschen im Grunde, ich nenne das die DNA ihrer Liebe, die ganz persönliche DNA, das, was sie ausmacht, die Essenz der Liebe, in dieser Verliebtheit erleben. Das ist, ich würde mal sagen, der Spirit, den man teilt, das Gefühl, was da ist. Und das ist ja auch, wenn man genau hinschaut, mit jedem Menschen ein bisschen anders. Für mich ist jede Liebesbeziehung ein eigener Organismus, wie ein Pflänzchen, eine eigene Pflanze. Das ist was Eigenes, ein eigenes Lebewesen. Es ist nicht so, dass immer alles das Gleiche ist und wir nur den Partner wechseln, sondern mit jedem Partner wird was anderes angestoßen in uns selbst und auch in dem anderen. Es ist also was ganz Einzigartiges, Lebendiges. Und wie diese Pflanze eigentlich tickt und was sie braucht, um zu leben, erfahren wir in der Zeit der Verliebtheit. Und die ist sehr unterschiedlich. Für manche ist Verliebtheit etwas, wo sie merken, boah, wir sind ein Power-Team, wir wollen Abenteuer erleben, wir sind neugierig auf die Welt und das wollen wir gemeinsam erkunden. Und für andere ist Verliebtheit was ganz Zartes, Nahes, wo man sich zurückzieht, wo man Heimat findet, wo man sich settelt. Und es hat einen anderen Charakter. Und jede Liebe hat aus meiner Sicht einen anderen Charakter. Und den zu erkennen oder wiederzufinden, wenn er mal verloren gegangen ist, ist im Grunde wieder die Grundenergie zu finden. Da pulsiert's. Und diesen Puls wieder zu fühlen und stärker zu machen gemeinsam und sich zu fragen, was brauchen wir denn, um wieder das Paar zu werden, was wir am Anfang waren? Welchen Charakter hat es? Müssen wir mehr erleben? Brauchen wir mehr Abenteuer? Oder brauchen wir mehr Ruhe und Zeit füreinander? Was ist es genau? Das ist ganz individuell, wie jeder Mensch, so ist auch jede Beziehung individuell. Und es ist ganz aufregend, das zu entdecken gemeinsam. Ganz, ganz schöne Sache, diese DNA der eigenen Beziehung wieder zu erleben.
Absolut. Ja. Es ist ja natürlich auch das Gefühl, das man eigentlich in dieser Verliebtheit immer hat, ist doch dieses ein bisschen losgelöst sein, diese Leichtigkeit des Seins, die man dann einfach wirklich im Laufe der Jahre leider verliert, beziehungsweise irgendwo runterbuddelt und nicht mehr ganz so präsent hat.
Richtig. In der Verliebtheit haben wir unser Potenzial, da lassen wir uns nicht stören vom Alltag. Und da ist aber genau das Potenzial daneben zu sehen, was wir haben. Und dann fängt an, so der Alltag uns einzunorden und dem zu entfliehen und diese wirkliche gemeinsame Energie wieder zu entdecken, ist ein ganz tolles Abenteuer und lohnt sich.
In der Partnerschaft ist ja zum Beispiel auch ein Thema, das oftmals sehr präsent ist, die Eifersucht. Und da haben Sie auch ein Beispiel in Ihrem Buch, eine Frau, die sich schon daran stört, dass der Mann eben mit anderen flirtet, mit anderen Frauen. Ich meine, es würde mich vielleicht auch stören, wenn ich ein Date habe, im Restaurant sitze und der Mann flirtet nur mit den Kellnerinnen. Aber bei der Frau war das, glaube ich, ziemlich extrem. Ja, da war ganz viel Kopfkino.
Ja, genau. Es war nicht nur, also nicht flirten, das könnte ich auch nachvollziehen, dass man das nicht unbedingt schätzt, wenn man mit seinem Partner unterwegs ist. Ja. Aber es war Blickkontakt oder dass eine Frau ihn angeschaut hat. Sie hat also gescannt im Raum, welche Frauen Kontakt zu ihrem Partner aufnehmen. Da kann er ja wirklich nichts dafür, ne? wenn andere Frauen ihn anschauen.
Männer können eigentlich nie was dafür.
Wir Frauen aber auch nicht, ehrlich gesagt, ja. Okay. Das ist gerecht. Und sie hat ihm dann unterstellt, dass er das einladen würde, dass er was dazu tun würde, dass er eigentlich im Grunde schon planen würde, sie zu verlassen und also zumindest zu betrügen, ihr die Hörner aufzusetzen und wenn sie nicht genau aufpassen würde, gleich was anderes anzufangen. Und es war tatsächlich überhaupt nicht sein Muster und auch überhaupt nicht etwas, was er geplant hat. Und er war wie von Donner gerührt, dass ihm das immer wieder unterstellt wurde. Und da war klar, da passiert was im Kopf meiner Klientin, was mit ihm wirklich nichts zu tun hat und wo sie sich selbst mitquält. Weil das Schlimme ist ja in der Eifersucht, natürlich ist der Partner dann schon auch, das ist unangenehm, wenn jemand eifersüchtig ist, chronisch jetzt und ohne Grund vor allem. Aber man quält sich ja vor allem selbst mit der Eifersucht. Es ist ja ein furchtbares Gefühl, sich permanent schon kurz vor dem Betrug zu fühlen oder zu denken, eigentlich werde ich schon betrogen oder sowas. Und da kann man viel machen. Man kann da sehr, sehr gut nachschauen, was mache ich da eigentlich? Wie geht es denn ab in mir? Warum mache ich das? Wie komme ich drauf? Was brauche ich da eigentlich? Und wie wäre es, wenn ich mich selbst ernst nehme als erwachsener Mensch, der eigentlich mit allem umgehen kann? Denn in der Eifersucht steckt die Angst, mit einer Sache nicht umgehen zu können und abhängig zu sein. Und ich glaube, eine der wichtigsten Botschaften im Buch ist, dass Liebe heute was ganz Freiwilliges ist. Und dass wir uns zwar wollen, aber nicht mehr brauchen in dem Sinn von früher. Und wenn wir das wissen, dass wir freiwillig miteinander zusammen sind und nicht sein müssen, dann fällt es auch leichter, den anderen ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Und das ist absolut wichtig für das Leben der Liebe, dass es eine gewisse Art von Freiraum und Eigenständigkeit gibt für jeden.
Mindfuck Love, wie wir uns in der Liebe selbst sabotieren und was wir dagegen tun können. Dr. Petra Bock, hat es geschrieben. Sie war heute mein Gast. Danke, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht.
Super, mir auch. Danke.